Hallo liebe Nachtschwärmer da draußen und herzlich willkommen zu Okkult, der Mystery Podcast. Ich bin der Sebastian.
Ich bin der Thomas.
Und wir wollen euch heute auf eine unheimliche Reise durch die Welt der paranormalen Phänomene und Horrorgeschichten mitnehmen. Beginnen wir jetzt unsere Reise in die Welt des Unerklärlichen. Wir nehmen auf.
Wir nehmen auf.
Hallo lieber Tommy, wie geht's dir?
Die Sonne scheint und mir geht's extrem gut. Mir scheint die Sonne aus dem Arsch.
Ich sehe schon, halt bist du extrem gut drauf. Letztes Mal warst du ja die Grummelhummel.
Ja, und jetzt bin ich extrem gut drauf. Die Sonne tut was mit mir. Also die Sonne tut was mit allen. Plötzlich sind alle nett, aber viele, viele Menschen extrem nett.
Findest du?
Ja, schon. Findest du nett?
Ja, ihre Gesichter schauen netter aus. Ich weiß nicht, ob sie wirklich netter sind.
Ja, das sind wahrscheinlich immer noch Penner teilweise. Aber zumindest ist die Grundstimmung besser.
Du hast recht. Und es ist in Wien ja nicht so leicht zu erreichen.
Das stimmt allerdings.
Also danke.
Nein, es geht mal ausgezeichnet. Wie geht's dir?
Mir geht's auch ausgezeichnet. Wie du sagst, tatsächlich warme Temperaturen. Also Klimawandel hat auch seine positiven Seiten.
Oh, wir sind übrigens der Pro-Klimawandel-Podcast. Nein, scheiße, aber... Ah, nichts aber.
Genau, aber warme Temperaturen sind einfach für uns Menschen und dieser Vitamin D-Zuschuss, glaube ich, tut sein Übriges.
Und ich spoiler mal, ich gehe mal leider stark davon aus, dass es ab jetzt jedes Jahr ein bisschen mehr wird.
Wahrscheinlich.
Habe ich dir das überhaupt schon erzählt? Weißt du, was ich am Montag mache? In Motorradführerschein.
Wirklich?
Ja, voll, die Midlife-Crisis kickt total. Am Montag darf ich, aber ich mache nur diesen kleinen, so für 125 Kubik. Aber ab Montag ist offiziell, ich befinde mich in der Mitte meines Alters.
Sehr interessant, zuerst dieser Podcast.
Jetzt ja, und ich werde dann so Dinge sagen wie, das ist meine Maschine. Mm-hmm. Willst du es sehen?
Ja, natürlich.
Hat gesagt das, okay.
Und du weißt ja schon, ich bin ja mega happy gewesen, wie du mich mit deiner Vespa mitgenommen hast.
Ja, und jetzt wirst du mal sehen, mit was ich dir jetzt bald mitnehme. Bist du bereit?
Ja. Warte. Wow, das schaut aus wie ein Ghost Rider.
Ziemlich scharf, oder?
Ja, voll, so ganz eine schwarze, edle Maschine.
Ja, voll, auf der werden wir unterwegs sein.
Geil.
Voll.
Ich finde, der Name Maschine passt auch.
Auf unsere Maschine.
Ja, wobei für die Midlife-Crisis hätte ich da schon noch ein paar so Flammen drauf gesehen für dich.
Ja, ich will es nicht übertreiben.
Ey, du machst das eh noch im Rahmen.
Ja, also, ich will es nicht übertreiben, ich werde jetzt nicht unmittelbar einer Gang beitreten, aber das kann vielleicht auch noch kommen.
Batman ist doch einmal auf so einem schwarzen Motorrad, aber wie heißt das dann? Weil es gibt das Batmobil. Was ist dann das Motorrad dazu? Überlege gerade.
Batride? Ich weiß nicht.
Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das wird nie genannt eigentlich.
Ich muss auf jeden Fall noch mal eine Rolle finden. Also ich bin da jetzt gerade so ein bisschen am Neuerfinden und ich muss nur schauen, welcher Art von Motorradfahrer ich bin. Ob ich so der Schläger bin?
Bestimmt.
Oder Vor allem keine weiteren Rollen, nein. Oder so der Hipster.
Mhm.
Oder so der, ist irgendwie so mediterranes Lebensgefühl.
Ja, da sehe ich tatsächlich auch am meisten. Von den drei Kategorien würdest du da für mich am meisten
so reinpassen. In die Stadt fahren und Espresso trinken.
Wobei es aber so, wenn wir in so Biker-Bars reinkrachen und irgendwie diesen Köstig dann so.
Ja, genau sowas. Übrigens, Filmempfehlung. Es hat in den 80er Jahren mit Patrick Swayze einen Film gegeben, Roadhouse.
Hat diese Neuverfilmung.
Ja, genau. Bitte schau dir den an. Extrem gut. Es ist schon Trash, aber extrem leidender Trash.
Ich habe nur Jack Gyllenhaal oben ohne gesehen auf dem Plakat.
Ja, ist er. Ist er relativ
aber wer ist der andere Dude eigentlich? Dieser Blonde, der da...
Der Bösewicht.
Ah, das ist der Bösewicht.
Ja, das ist der Bösewicht. Aber starker Film. Also kann man so zum Wegschauen.
Ah, ja.
Einfach mal wegschaut, ein bisschen Popcorn und... Wirklich starker Film. Aber ich würde mir tatsächlich diesen Patrick Swayze-Film zuerst anschauen.
Passt aber gut, weil wir sind ja heute auch in den 80ern unterwegs.
Sehr gut, ich liebe die 80er.
Ja, also das passt dann thematisch ganz gut, der Übergang. Und deswegen, hallo liebe Nachtschwärmer, willkommen zurück zu einer neuen Folge Okkult. Ja, heute ist eigentlich eine sehr, sehr spannende Folge, wie ich finde. Und die Triggerwarnung ist auch... wieder heute sehr ernst zu nehmen, wenn sie dann kommt. Letztes Mal hatten wir ja keine, das war eine Wohlfühlfolge ein bisschen.
Gemütli-Mausis.
Genau, heute wird es wieder...
Horror-Mausis.
Heute sind wieder die Horror-Mausis unterwegs, du sagst es. Aber worum geht es ganz genau? Wie ich recherchiert habe zu der Folge für die Skinwalker Ranch, habe ich mich ein bisschen so in Amerika natürlich verloren und bin da so über einige Sachen gestolpert, unter anderem eben über diesen Mordfall aus 1987 und zwar an einer Krankenschwester aus New Jersey. Und dieser Fall, das kann ich schon spoilern, hängt mit einem Medium zusammen, also eine hellsichtige Person oder Spiritistin, die da maßgeblich an der Lösung beteiligt war. Genau, also so viel dazu zum Teaser, was jetzt gleich kommt, welche Geschichte. Und im Nachgang, wie immer, werden wir über meine Rechercheergebnisse sprechen und was halt noch so passiert ist danach. Und die Geschichte hält sich heute tatsächlich sehr an die Fakten. Ich meine, außer die Dialoge und so sind natürlich wieder erfunden. Aber die Grundstoryline, bis auf ein paar kleine Zusätze. Aber das werden wir dann im Nachgang eben besprechen. Und noch was, ich übe ja fleißig mit meinem Spiegel. Da wird ja heute auch ein bisschen Thema sein, wieder der schwarze Spiegel. Und tatsächlich beginne ich jetzt so roten Nebel zu sehen. Wenn ich so lang drauf schaue, ist es ziemlich creepy. Also leider hat sich der Nebel noch nicht gelichtet, aber ich bin positiv, dass es das wird und ich müsste es auch regelmäßiger machen. Aber also das war schon Erfahrung. Und interessant, ich war floaten. Kennst du floaten?
Ja, das ist so Gebärmutter-Action, oder?
Ja, schön beschrieben. Naja, so tun die das auf ihrer Seite auch bewerben. Floaten, Gebärmutter-Action.
Aber es geht um das, oder? Nein. Du liegst in so einem Wassertank drin.
Ja, du liegst in einem Wassertank, aber ja, stimmt schon. Du bist wie in der stimmt schon. Es nimmt wahrscheinlich Bezug darauf.
Ich glaube schon. Ich glaube, es geht echt um dieses ganz Dunkel, oder?
Genau, genau.
Und du schwebst halt so.
Genau, also die haben ein
wie in einer Gebärmutter.
Es ist ein Wasserbecken mit einem Wasser mit einem sehr hohen Salzgehalt. Also wie beim Toten Meer, glaube ich, ist der Salzgehalt. Und da schwebst du halt tatsächlich, weil du kannst ja nicht untergehen durch den hohen Salzgehalt. Und es ist wirklich eine total interessante Erfahrung. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Wird auch in der Therapie oft eingesetzt. Ich meine, es ist jedermanns Sache, weil wie du richtig sagst, du wirst im Normalfall oder so ist die Original-Experience, sage ich einmal, dass du komplett abgeschottet bist. Also keine Lichter, keine Musik. Tatsächlich kannst du dir selber das Licht auch so ein indirektes, was die so einschalten, damit du ein bisschen Licht hast. Und du kannst auch Unterwassermusik einschalten, wenn du möchtest.
Ah ja. Kleiner Shoutout an meine Schwester. Bin mir sehr, sehr sicher, dass wir die das vor, glaube ich, 2 oder 3 Jahren zum Geburtstag geschenkt haben. Wir müssen das nur machen.
Ja, wirklich. Also mach das jetzt voll die Experience. Und warum komme ich da drauf? Weil tatsächlich, wie ich dort gelegen bin und ich habe auch keine Musik und kein Licht gehabt, also ich habe völlig in diesem schwarzen Nichts geschwebt. Und das ist auch für die Muskeln total interessant, weil du ja keinen Muskel anspannen musst. Das ist ein ganz eigenes Gefühl und auch nachhaltiger als eine Massage für mich persönlich, weil du dann auch so entspannt bist. Aber anyways, es ist halt ganz dunkel und du beschäftigst dich mit dir selber. Bei manchen eben löst das ja auch Panik aus, wenn du so...
Das ist ja so ein Notknopf, oder?
Genau, ja, gibt es eh alles, genau. Aber bei mir ist ein roter Nebel aufgetaucht. Und daher kommt diese Verbindung, wo ich mir dachte, interessant, wenn ich auf diese schwarze Oberfläche schaue von diesem Spiegel und wenn ich mich in diesem schwarzen Nichts von diesem Tank befinde, was dieser rote Nebel eben ist. Also ich bin noch nicht dahinter gekommen, aber ich werde euch dahingehend am Laufenden halten.
Cool.
Also so viel dazu. Und jetzt kommt sie, heute ist sie ja wieder da, unsere
Triggerwarnung.
Die Triggerwarnung. Hier kommt sie. Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt paranormale Phänomene und Horrorgeschichten, die potenziell beängstigend, verstörend oder traumatisch sein können. Den Notruf der österreichischen Telefonseelsorge findet ihr in den Shownotes. So, und wir sind jetzt zurück, also macht es euch gemütlich, schaltet das Licht ein bisschen dunkler und begebt euch mit uns ins New Jersey im Jahre 1987. New Jersey, August 1987. Nancy Weber stand vor dem mehrstöckigen Gebäude in New Jersey, das in den frühen Morgenstunden noch von den letzten Schatten der Nacht umhüllt war. Mit ihrer rechten Hand hielt sie eine brennende Zigarette, während ihre linke eine braune Ledertasche umklammerte, in der sich ein besonderes Utensil verbarg. Ein kreisrunder Spiegel aus Obsidian. Sorgfältig in einen schwarzen Samtbeutel gehüllt. Nancy war eine 43-jährige Frau mit einer auffälligen Erscheinung. Sie hatte mittellange, voluminös geföhnte Haare und ihre Kleidung war ein sorgfältig zusammengestelltes Ensemble, das sowohl ihre Persönlichkeit als auch den Zeitgeist widerspiegelte. Es bestand aus einem eleganten, schultergepolsterten Blazer in Kombination mit einer Bluse und einer passenden Hose, die ihre Figur betonte. Detective Michael Lang, ein Mann in den 50ern, mit einem Blick, der sowohl Lebenserfahrung als auch eine gewisse Weltmüdigkeit verriet, näherte sich ihr. Seine Erscheinung war geprägt von der typischen Garderobe eines Ermittlers. Er trug einen praktischen, doch abgetragenen Anzug, der mehr über seine Hingabe zum Beruf aussagte, als über sein Interesse an Mode. Langs Gesicht war umrahmt von graudurchzogenem Haar und trug die Spuren unzähliger Nächte, die er mit Akten und Ermittlungen verbracht hatte. »Sollten Sie als Medium nicht wissen, dass die Dinger Sie umbringen werden?«, scherzte Lang mit einem Lächeln, das die Schwere seines Berufs für einen Moment vergessen ließ. Nancy erwiderte das Lächeln gelassen und antwortete: »Oder ich weiß eben ganz genau, dass Sie, in meinem Fall, das nicht tun werden.« Sie machte eine kurze Pause, nahm einen weiteren Zug von ihrer Zigarette und fuhr fort. »Keine Sorge, ich höre bald auf. Aber bestimmt nicht heute.« Ihr Blick wanderte nach oben zu den dunklen Fenstern des Gebäudes, als könne sie bereits erahnen, welcher Schrecken dort auf sie warten würde. Lang nickte verständnisvoll und folgte ihrem Blick. »Bei dem, was sie da oben erwartet, ist eine Zigarette vielleicht auch angebracht.« Die Schwere seiner Worte hing für einen Moment zwischen ihnen. »Dachte übrigens nicht, dass wir uns so schnell wiedersehen, Miss Webber.« Nancy und Detective Lang kannten sich von einem früheren Fall, bei dem Nancys hellsichtige Fähigkeiten entscheidend zur Lösung beigetragen hatten. Dies hatte eine Basis des gegenseitigen Respekts und Vertrauens geschaffen. Nancy nickte knapp, bevor sie die Zigarette achtlos auf den Boden warf und mit ihren hochhackigen Schuhen auslöschte. »Die Schwester des Opfers, Peggy, sie hat mich kontaktiert und um Hilfe gebeten. Also bin ich da.« Detective Lang öffnete die Tür zum Wohnhaus und deutete Nancy, ihm zu folgen. »Und glauben Sie es oder nicht, ich freue mich, dass Sie hier sind, habe es sogar befürwortet, auch wenn wir dieses Mal nicht wirklich im Dunkeln tappen. Wir sind nämlich der Meinung, dass«, Nancy lächelte verschmitzt und unterbrach ihn, »dass der Lebensgefährte es war. Ich weiß. Wir werden sehen.« Lang kam nicht umhin, sich zu fragen, ob diese Information von Peggy kam oder ob es wieder eine ihrer intuitiven Eingebungen war. Doch letztendlich machte es keinen Unterschied. Er kannte die Fähigkeiten dieser außergewöhnlichen Frau und die Welten, zu denen sie vordringen konnte. Gemeinsam betraten sie das Gebäude. Als Nancy die Schwelle des Hauses überschritt, in dem Elizabeth Cornish ihr tragisches Ende fand, wurde sie von einem plötzlichen Kälteschauer erfasst. Ein Flüstern, kaum hörbar und doch unmissverständlich. Es ließ sie erstarren.
»Das Haus eines Mörders.«
Detective Lang, der ihre Reaktion bemerkte, zeigte sich besorgt und fragte nach ihrem Befinden. Doch Nancy, die tief durchatmete, um ihre Fassung wiederzugewinnen, winkte einfach nur ab und signalisierte ihm, weiterzugehen. Sie erreichten die Wohnung von Elizabeth Cornish und gingen direkt in das Schlafzimmer, den Ort des Verbrechens. Die Szene, die sich ihnen bot, war verstörend. Das Bett, in dem Elizabeth gefunden wurde, war vom Polizeiband umgeben. Doch die Spuren des Kampfes waren überall. Blutflecken zierten die Wände und den Boden. Ein grausamer Kontrast zur sonstigen Häuslichkeit des Raumes. Nancys Empfindungen waren überwältigend. Sie spürte Trauer, Angst und eine tiefe Wut. Gerade als Detective Lang ihr von den Ermittlungsergebnissen berichten wollte, unterbrach Nancy ihn. Sie bat darum, zuerst unvoreingenommen ihre eigene Wahrnehmung zu erforschen, bevor sie die offiziellen Erkenntnisse hörte. Lang stimmte zu und bot an, Nancy für die Nutzung ihres Obsidianspiegels allein zu lassen. Mit einem anerkennenden Lächeln dankte Nancy ihm und bereitete sich auf die tiefe Konzentration vor, die das Blicken in den Spiegel erforderte. Als Lang den Raum verließ und ihr versicherte, bei Bedarf sofort zur Stelle zu sein, fühlte Nancy die Schwere der Aufgabe, die vor ihr lag. Sie bewegte sich angespannt durch das Zimmer, dessen Tragödie noch immer schwer in der Luft hing. Sie zog die Vorhänge zu, um das Licht des Tages auszusperren, und schuf so eine Umgebung, die bei der bevorstehenden Aufgabe vonnöten war. Mit bedächtigen Schritten stellte sie einen Stuhl vor den kleinen, leeren Nachttisch neben dem Bett. Ihr Blick wanderte zu der blutgetränkten Matratze. Ein Mahnmal der grausamen Tat, die sich hier ereignet hatte. Umgeben von den Echos der brutalen Vergangenheit, griff sie nach ihrer Handtasche, holte den Obsidianspiegel und zwei schwarze Kerzen hervor. Alle Gegenstände platzierte sie sorgfältig auf dem Nachttisch, ein Ritual vorbereitend, das sie schon oft durchgeführt hatte, das jedoch nie an Intensität verlor. Langsam entzündete sie eine Kerze nach der anderen, deren schwaches Licht das Zimmer in ein gespenstisches Flackern tauchte. Nancy setzte sich, schloss die Augen und atmete tief ein und aus. Schreie, die aus der Ferne zu ihr herüberwehten, durchdrangen ihre Sinne. Entsetzen und Angst überkam sie. Ein Teil von ihr wollte sofort abbrechen, wollte fliehen vor der bedrückenden Atmosphäre, die nun allgegenwärtig schien. Doch sie widerstand, flüsterte beschwörende Worte des Schutzes, während ihre Finger den goldenen Mondanhänger um ihren Hals berührten. Nichts kann mir passieren. Weder Geist noch Vergangenheit vermag mir zu schaden, wiederholte sie mehrmals leise. Dann öffnete Nancy ihre Augen und richtete ihren Blick auf den schwarzen Spiegel. Die Kerzenflammen spiegelten sich darin, tanzten auf dem dunklen Hintergrund, als würden sie zu einem eigenartigen Rhythmus schwingen. Nancy konzentrierte sich, ließ alle irdischen Einflüsse hinter sich, bis sie nur noch das tiefe Schwarz des Spiegels vor sich sah. Nach einigen Momenten der Fokussierung begann das Innere des Spiegels sich zu verändern, wurde zu einem Strudel aus Dunkelheit, der alles Licht zu verschlingen schien. Und dann, ganz plötzlich, fühlte Nancy, wie ihr Geist von dieser Dunkelheit erfasst und in eine andere Ebene der Wahrnehmung gezogen wurde. In eine Welt, die jenseits des Greifbaren lag, gefüllt mit der Finsternis vergangener Geschehnisse. Nancy fand sich im Schlafzimmer wieder, doch nicht im Hier und Jetzt, sondern in einer Erinnerung. Elizabeth Cornish, die im Bett ruhig atmete, schien friedlich zu schlafen. Ihre Krankenschwesteruniform hing über einem Stuhl. Ein stummes Zeugnis ihres Alltags, geprägt von Nachtschichten, Freude und Trauer. Nancy fühlte sofort eine tiefe Verbindung. Auch sie war einst Krankenschwester gewesen. Sie sah zu Elizabeth und spürte viele Gemeinsamkeiten, die sie mit ihr teilte. Plötzlich durchbrach ein Geräusch die Stille. Elizabeth erwachte und beide Frauen hörten, wie die Haustür auf und zufiel. Der Wecker leuchtete grell und zeigte, dass es 2.45 Uhr war. Tom kommt doch erst heute Abend von seiner Geschäftsreise zurück, konnte Nancy Elizabeth flüstern hören. Als Elizabeth sich in ihrem Morgenmantel hüllte und ins Wohnzimmer ging, folgte Nancy ihr. Eine dunkle, große Gestalt stand im Vorraum. Als sich die Gestalt umdrehte, erkannte Elizabeth den Eindringling sofort. Angst erfüllte ihre Stimme, als sie den Namen aussprechen wollte, doch sie kam nicht weit. Der Anblick eines großen, silbernen Hammers in der Hand des Eindringlings und seine gierigen, mordlustigen Augen ließen ihr das Blut in den Adern gefrieren. In einem Ausbruch von Panik und Adrenalin versuchte Elizabeth zu fliehen. Doch der Angreifer war schneller. Er packte sie, schlug sie nieder und schleifte sie zurück ins Schlafzimmer. Nancy, nun vollkommen in die Erinnerung eingetaucht, stand hilflos da, gequält von den Schreien Elizabeths, die um Gnade flehte.
»Bitte, John, tun Sie das nicht! John, bitte!«
Doch Nancy war schmerzlich bewusst, ihre Bitten würden nichts ändern. Der Angreifer fesselte Elizabeth ans Bett und verband ihr die Augen. Er öffnete seine Westerngürtelschnalle, zog seine Hose runter und verging sich mehrere Male an Elizabeth. Nancy schrie, wollte eingreifen, doch sie war nur eine Beobachterin einer Vergangenheit, die sie nicht ändern konnte. In diesen dunklen Momenten verfluchte Nancy ihre Gabe. Die tiefen Einblicke in die Leiden anderer, die sie durchleben musste, waren oft mehr, als sie ertragen konnte. Doch sie zwang sich, weiterhin zu sehen, sich erneut mit Elizabeth und ihrem Leid zu verbinden. Sofort war sie wieder in der schrecklichen Realität der letzten Momente von Elizabeth. Sie fühlte eine dicke, nach Erde riechende Hand, die Elizabeths Mund bedeckte und ihre verzweifelten Schreie dämpfte. Nancy versuchte, jedes Detail des Angreifers wahrzunehmen. Da war eine kleine Narbe auf seiner Wange und sie erkannte rotbraune Haare, Merkmale, die ihn identifizierbar machten. Nancy stockte der Atem bei dem Anblick des silbernen Hammers. Er schimmerte im schwachen Mondlicht, bevor er mit gnadenloser Wucht immer wieder auf Elizabeth herabfiel. Mit Elizabeths letzten Schrei der Verzweiflung verlor Nancy den Halt und stürzte vom Stuhl. Detective Lang war sofort alarmiert, sprang auf, zog instinktiv seine Waffe und hastete ins Schlafzimmer. Doch was er vorfand, war nur Nancy, die sich gerade mühsam aufrichtete, sichtlich erschüttert, aber unverletzt. »Ich habe mich nur erschreckt und bin vom Stuhl gefallen. Geben Sie mir bitte einen Moment«, sagte sie, und ihre Stimme zitterte noch von der Intensität der Vision, die sie gerade durchlebt hatte. Nach einem kurzen prüfenden Blick in den Raum, der nichts Ungewöhnliches verriet, steckte Detective Lang seine Waffe wieder weg und zog sich zurück. Nancy, die immer noch die furchtbare Szene vor sich sah, wischte sich den Schweiß von der Stirn. Ihr Blick fiel auf den schwarzen Spiegel und für einen Moment blitzte eine verzerrte, höhnisch lachende Fratze darin auf.
Ein Schauder der Angst durchfuhr sie und sie handelte schnell. Sie löschte die schwarzen Kerzen und packte den Spiegel eilig in den Samtbeutel und verbannte damit die dunkle Präsenz, die sie soeben noch umgeben hatte. Mit dem Verschwinden des Spiegels kehrte plötzlich Stille ein. Eine drückende Ruhe, die nach dem eben Erlebten fast unwirklich schien. Sie öffnete die Vorhänge und ließ das Sonnenlicht hereinfluten. Einen Moment lang blickte sie verloren auf die dunkelroten Flecken am Bett. Sie schüttelte fassungslos den Kopf über die Tragödie, die sich hier abgespielt hatte. Nachdem sie sich wieder gefangen hatte, rief sie Detective Lang zu sich. Sie berichtete ihm von den grausamen Einzelheiten, die sie in ihrer Vision erfahren hatte. Nancy schloss ihren Bericht mit einer entscheidenden Information. Für unser aller Glück kannte Elizabeth ihren Mörder. Sein Vorname ist John und sein Nachname beginnt mit einem R. Leider konnte Elizabeth den Namen nicht vollständig aussprechen, aber allein diese Information sollte ausreichen, um deutlich zu machen, dass der Mörder nicht ihr Lebensgefährte Tom ist. Die restlichen Beschreibungen seiner Person sollten aus meiner Sicht mehr als genügen, um den wahren Täter zu finden. Nancy beendete ihren Vortrag und sah Detective Lang nachdenklich an. Der Detective war sichtlich nervös und fuhr sich immer wieder durch seine Haare, während er sprach. Miss Weber, Ihre Fähigkeiten sind wie immer beeindruckend. Aber es scheint, als seien einige Details in Ihrer Version, oder besser gesagt Vision, im Vergleich zu unseren Ermittlungsergebnissen nicht ganz stimmig. Er erlaubte sich ein kleines Schmunzeln über das spontane Wortspiel, das ihm eingefallen war. Doch Nancy war unbeeindruckt. Mit einem misstrauischen Heben ihrer Augenbraue entgegnete sie: Tatsächlich? Dann klären Sie mich doch bitte auf. Detective Lang räusperte sich. Der Ablauf der Tat, so wie Sie ihn beschrieben haben, deckt sich mit unseren Beweisen. Die Tatwaffe, der Hammer, wurde zwar nie gefunden, aber die Experten sind der Meinung, dass diese die wahrscheinlichste Mordwaffe ist. Allerdings stimmt die von Ihnen genannte Uhrzeit nicht. Sie sprachen von 2.45 Uhr, während die Autopsie ergab, dass Miss Cornish bereits um ca. 23 Uhr ermordet wurde. Lang hielt inne und sein Blick wanderte nachdenklich an die Decke, als er die Details über den mutmaßlichen Angreifer in Nancys Vision erläuterte. John Rees passt zu ihrer Beschreibung. Er ist 33 Jahre alt und wohnt im Apartment über Miss Cornish. Aber im Gegensatz zum Lebensgefährten hat Mr. Rees ein Alibi. Außerdem habe ich nie eine Westerngürtelschnalle an ihm gesehen. Noch ist mir eine Narbe im Gesicht aufgefallen. Nancy, zunächst überrumpelt von den Unstimmigkeiten, reagierte ungewollt bissig. Dann kann ich nur vermuten, dass sie alle nicht sorgsam genug hingesehen haben. Ihre Worte ließen Lang verwundert die Stirn runzeln. Entschuldigen Sie bitte, ich bin nur wirklich überrascht. Ich bekomme selten so deutliche Einblicke. Aber ich und das Opfer, wir haben viel gemeinsam. Wir sind im selben Alter, waren beide Krankenschwestern. Ich glaube, deshalb war die Verbindung sehr stark, sagte sie nachdenklich, ihre Überraschung und Enttäuschung über die Diskrepanzen eingestehend. Plötzlich erinnerte sich Nancy an den Erdgeruch an der Hand des Angreifers. Aufgeregt fragte sie: Arbeitet dieser John Rees vielleicht als Gärtner oder irgendwo, wo er viel mit Erde zu tun hat? Nach kurzem Überlegen und einem Blick in seine Unterlagen bestätigte Lang: Er ist Landarbeiter, also ja. Als er Nancy ein Foto von John Rees zeigte, erkannte sie sofort die Gesichtszüge und die rotbraunen Haare wieder.
Mit fester Überzeugung in ihrer Stimme sagte sie: Detective Lang, glauben Sie mir, er war es. Der Detective atmete tief durch, sein Gesicht eine Mischung aus Skepsis und Respekt. Miss Webber, ich zweifle nicht an dem, was Sie gesehen haben, aber auch wir hatten John Rhys bereits im Visier und haben ihn gründlich untersucht. Er hat sogar zugestimmt, einen Lügendetektortest zu machen, den er ohne Probleme bestanden hat. Der Test wurde von Jerry Lux durchgeführt, der, doch Nancy unterbrach ihn bereits, der noch nie daneben gelegen hat, ich weiß. Der Detective nickte und seine Augen suchten die ihren. Es sieht so aus, als ob die Beweise diesmal eine andere Sprache sprechen, Miss Webber. Vielleicht sind Sie in diesem Fall voreingenommen, weil Sie sich, wie Sie selbst sagen, mit dem Opfer irgendwie verbunden fühlen. Nancy strich nervös über die Tasche, spürte erneut das Gewicht ihrer Verantwortung. Wie konnte es nur sein, dass ihre Vision so weit von den Fakten abwich? Gerade jetzt, wo sie sich sicherer denn je gefühlt hatte. Wieder hörte sie das Flüstern, das sie an der Schwelle des Gebäudes empfangen hatte.
Das Haus eines Mörders.
Nancy wusste, was sie zu tun hatte. Auch wenn es das Letzte war, was sie wollte. Ohne ein weiteres Wort verließ sie die Wohnung, gefolgt von Detective Lang, der die Tür hinter ihnen abschloss. Draußen auf der Straße, unter dem bleiernen Himmel, der über New Jersey hing, drehte sie sich zu ihm um. Ich schätze Ihre Worte und Ihr Verständnis wirklich, Detective Lang. Ich mag Sie und halte Sie zudem für einen ausgezeichneten Ermittler. Also nehmen Sie mir meinen nächsten Schritt bitte nicht übel. Verwirrt und mit großen Augen sah Lang ihr nach, wie sie zielstrebig über die Straße zu einer Telefonzelle marschierte. Nancy öffnete die Tür, warf einige Münzen ein und wählte eine Nummer. Detective Lang, der nun neben der Kabine stand, konnte nur erahnen, wen sie anrief.
Peggy, ich bin's, Nancy. Ich habe gute und schlechte Nachrichten,
sagte Nancy mit fester Stimme ins Telefon. Nancy umklammerte den Telefonhörer fester und begann mit der Schnur zu spielen, während sie sprach.
Die gute Nachricht zuerst. Ich konnte eine Verbindung zu deiner Schwester herstellen. Ich habe gesehen, wie sie ermordet wurde. Es war nicht ihr Lebensgefährte Tom, sondern der Nachbar von oben, John Rhys. Was?
Kam es ungläubig von Peggy.
Aber wie kann das sein? Die Polizei?
Nancy unterbrach sie sanft.
Ja, ich weiß. Die schlechte Nachricht ist, dass die Beweise der Polizei etwas anderes sagen. Aber Peggy, du musst mir vertrauen. Die Beweise sind irreführend. Du musst eine zweite Autopsie von einem anderen Gerichtsmediziner anordnen lassen. Es ist entscheidend.
Peggy schwieg einen Moment. Dann stotterte sie.
Aber Nancy, die Autopsie wurde schon durchgeführt und das Begräbnis ist in 2 Tagen.
Nancy lehnte sich schwer gegen die kalte Glaswand der Telefonzelle.
Ich verstehe, Peggy. Ich verstehe wirklich. Aber ich bin mir sicher, dass genau hier der Schlüssel zur Lösung dieses Falls liegt. Ich werde parallel versuchen, die Mordwaffe zu finden. Wir müssen einfach alles tun, um den wahren Täter zu überführen. Deine Schwester und ihre Kinder verdienen Gerechtigkeit.
Peggy atmete tief durch. Tränen mischten sich in ihre Stimme.
Okay, Nancy, okay. Ziehen wir's durch. Holen wir uns das verdammte Schwein.
Mit diesen Worten legte Peggy auf. Nancy blieb einen Moment lang wie erfroren in der Telefonzelle stehen. Als sie aus der Kabine trat, traf sie der Blick von Detective Lane. Peggy hat einer erneuten Autopsie zugestimmt, sagte sie mehr zu sich selbst als zu Detective Lane. Detective Lang war von Nancys Vertrauen in ihre Gabe beeindruckt. Er konnte nicht anders, als seine Bewunderung auszudrücken. Ich bin wirklich fasziniert, wie sehr sie ihrer Gabe vertrauen, sagte er, als sie zurück in die Wohnung gingen. Nancy versuchte zu lächeln und antwortete mit einem einzigen Wort. Erfahrung. Zurück im Schlafzimmer bat sie Detective Lang zu bleiben. Ich werde sie in mein Ritual einbeziehen. Sie dürfen also bleiben und den Spiegel sehen. Detective Langs Überraschung war greifbar. Inwiefern werde ich einbezogen? Fragte er verwundert. Nancy begann währenddessen, die schwarzen Kerzen neben dem Spiegel zu platzieren, ihre Bewegungen fließend und sicher. Ich werde tiefer gehen, in der Hoffnung, den Verbleib der Tatwaffe zu finden. Aber das wird nicht einfach und auch nicht ungefährlich. Ich könnte mich verlieren und je länger ich dort bin, umso mehr Aufmerksamkeit ziehe ich dort auf mich. Daher brauche ich sie als eine Art Anker, um mich zurückzuholen, beendete sie schließlich. Detective Lang, der nur teilweise verstand, nickte einfach nur. Er sah, wie Nancy die Vorhänge zuzog, die Welt erneut aussperrte und die Dunkelheit einlud. Sie zündete eine der Kerzen an und reichte Lang ein Streichholz, um die andere zu entzünden. Das flackernde Licht warf gespenstische Schatten auf ihre Gesichter, während Nancy sich dem Spiegel zuwandte. Als Nancy tief ein- und ausatmete, schien die schwarze Oberfläche des Spiegels zu pulsieren. Detective Lang, gefangen zwischen Faszination und Furcht, beobachtete, wie Nancy gebannt in den Spiegel sah. Die Stille im Raum verdichtete sich, drückte auf seine Brust, als wären sie nicht allein. Plötzlich fühlte er es, eine Veränderung in der Luft, ein kalter Hauch, der nicht von dieser Welt zu sein schien. Nancys Körper zitterte einen Moment, dann wurde er ruhig, ihre Augen starr auf den Spiegel gerichtet. Detective Lang war nun ein Hüter der Grenzen zweier Welten. Er musste bereit sein, sie zurückzuholen, egal was geschehen mochte. Nancys Geist befand sich währenddessen wieder in dem Schlafzimmer, in dem Elizabeth Cornish blutüberströmt auf dem Bett lag.
Miss Weber, ist alles in Ordnung?
Erreichte sie Detective Langs Stimme. Seine Stimme war gedämpft, als käme sie aus einer anderen Welt. Alles in Ordnung, antwortete Nancy flüsternd zurück, ihre Stimme ein fragiles Band, das sie mit der Realität verband. Ich bin im Schlafzimmer. Elizabeth liegt tot auf dem Bett. Ich folge jetzt John Rhys. John Rhys Erscheinung war düster und verzerrt. Seine Aura war dämonisch, ein Sinnbild seines erregten, mörderischen Geisteszustands. Blut tropfte langsam vom silbernen Hammer, während er einen Moment innehielt, um sein Werk zu betrachten. Ein Bild, das einen eiskalten Schauer über Nancys Rücken jagte. Mit schweren Herzen folgte Nancy dem Angreifer, als er das Zimmer verließ. Im Stiegenhaus hielt Rhys kurz inne, als könnte er spüren, dass er verfolgt wurde. Eine unmögliche Empfindung, die Nancy dennoch tief in ihren Knochen fühlte. Nancy spürte, wie jede Stufe in diesem Haus die Last von Geheimnissen trug. Sie hörte die Wände von vergangenen Gräueltaten flüstern. Und überall bewegten sich die Schatten der Toten. Langsam und qualvoll. Als John Rhys im oberen Stockwerk durch seine Wohnungstür verschwand,
stockte Nancy der Atem. An der Tür hing eine teuflische, rote Maske und sie war übersät mit Polaroid-Bildern von Frauen. Ihre Augen waren durchgestrichen und ihre Gesichter verunstaltet. Sie erzählten von einem Schrecken, der weit über dem Mord an Elizabeth Cornish hinausging. Als die Erkenntnis einschlug, überkam Nancy ein Schwindelgefühl. Detective Lang, er ist ein Serienmörder. Mit zitternden Händen öffnete Nancy langsam die Wohnungstür. Sie war bereit, sich den Taten von John Reese zu stellen. In dem schwach erleuchteten Zimmer saß Detective Lang wie gebannt neben Nancy. Ihre Augen waren erstarrt, ihr Gesicht angespannt vor Konzentration. Er konnte nur erahnen, welchen Horror sie in ihrer Vision durchlebte. Nancy begann wieder zu flüstern und beschrieb einen nebligen Sumpf. Ihre Beschreibungen waren so detailliert, dass Lang fast den modrigen Geruch und die Feuchtigkeit zu spüren glaubte. Nancy beobachtete, wie John Reese den blutbefleckten Hammer mit einer beinahe rituellen Geste in die trüben, stillen Gewässer warf. Detective Lang, der die geheimnisvollen Sumpfgebiete New Jerseys seit Jahren kannte, glaubte sofort zu wissen, um welchen Ort es sich handeln könnte. Die Atmosphäre im Zimmer wurde gespenstisch, als plötzlich in der Wohnung alle Türen mit einem markerschütternden Krachen ins Schloss fielen. Nancys Atem stockte. Ihre Stimme war nur noch ein Hauchen. So viele Frauen, sie sind alle hier. Sie beschrieb die Seelen der verlorenen Frauen, die aus den nebligen Tiefen des Sumpfes nach ihr griffen. Ein Bild des Grauens, das Lang erschütterte. »Miss Webber, kommen Sie bitte zurück, folgen Sie meiner Stimme«, rief Detective Lang. Der Raum schien unterdessen lebendig zu werden, als ob alle Schatten im Zimmer erwachten, begierig darauf, sie in ihre kalte Umarmung zu ziehen. »Es hat mich entdeckt«, flüsterte Nancy, ihre Stimme erfüllt von Angst. Detective Lang war überwältigt von einem Gefühl des Unbehagens. In einem Akt der Verzweiflung ergriff er Nancys Hände. »Ich bin hier, Miss Webber. Kommen Sie zurück. Jetzt«, sagte er, und seine Stimme war fester, als er sich fühlte. In dem Moment erloschen beide Kerzen und Nancy schrie. Ein durchdringender Laut, der durch Mark und Bein ging. Detective Lang handelte nur noch instinktiv, zog seine Waffe und richtete sie gegen die Schatten. Doch plötzlich, wie durch Zauberhand, entzündeten sich die Kerzen wieder und er sah in Nancys erschrockenes Gesicht. Alles gut, Detective. Danke für Ihre Hilfe«, keuchte Nancy und ihre Augen waren weit aufgerissen. Als Lang die Vorhänge aufzog, um das Zimmer mit Licht zu fluten und sich umsah, war die Atmosphäre von einer unheimlichen Stille erfüllt. Etwas Dunkles und Widernatürliches hat mich bemerkt. »Aber ich bin entkommen, dieses Mal«, sagte Nancy verloren. Ihre Worte waren mit einer ungreifbaren Furcht durchdrungen. »Ihre Sicherheit, Miss Webber, ist das Wichtigste, und ich bin froh, dass sie unversehrt sind«, äußerte Detective Lang mit einer Mischung aus Sorge und Erleichterung. Schnell ging er in die Küche, um Nancy ein Glas Wasser zu bringen. Sie nahm das Glas mit zitternden Händen entgegen und trank es in großen Schlücken aus. »Herzlichen Dank«, sagte sie mit einer erschöpften, aber ehrlich dankbaren Stimme. In der Zwischenzeit setzte Detective Lang einen entschlossenen Funkspruch an seine Kollegen ab, mit der Bitte, sich zu einem Suchtrupp im Sumpf zusammenzufinden. wenn ihre Befürchtungen wahr sind und wir es hier mit einem Serienmörder zu tun haben, dann müssen wir Beweise finden, sagte er eindringlich zu Nancy. Nancy, die seinen Worten lauschte, antwortete mit tiefer Überzeugung: Er ist ein Serienmörder und wir werden fündig werden. Keine Sorge. Als Nancy einen letzten Blick in den schwarzen Spiegel warf, erschien für einen flüchtigen Moment das Bild einer dämonischen Gestalt mit langen, schwarzen Krallen, die bedrohlich hinter ihr stand und sie angrinste. Ende. Ah, schön, jetzt haben wir es fast gleichzeitig
geschafft. Ja, wirklich. Orge Geschichte.
Jetzt erzähle ich dir und euch da draußen vielleicht einmal, wie es weiterging.
Ja, eben, das war eigentlich das. Du hast uns da praktisch völlig alleine gelassen jetzt.
Ja, wie gesagt, die Geschichte ist eh schon relativ lang so gewesen. Und ich wollte das jetzt eigentlich, um ehrlich zu sein, wie ich das angefangen habe zu schreiben, hätte ich am liebsten ein Buch draus gemacht.
Ja, voll. Das ist ja irgendwie so die perfekte Buch- oder Filmvorlage.
Ja, voll, weil es so geile Charaktere sind. Und
ja, voll.
Und die Nancy Webber irgendwie, das ist die übrigens wirklich
so. Die kann man extrem gut vorstellen.
Genau, also irgendwie hätte er gern mehr draus gemacht, aber ich musste mich natürlich in einem Rahmen bewegen. Und deshalb erzähle ich euch jetzt, wie es weiterging. Und das Gute ist übrigens, also meine Information gleich vorab, das ist alles von einem Transkript, von einem Interview, das danach geführt worden ist, und zwar mit der Peggy Globe, also der Schwester von der Elizabeth Cornish, die ermordet worden ist, und die Nancy Webber. Also die beiden zusammen haben damals ein Interview gegeben, wie das eben alles abgelaufen ist. Darum ist es auch relativ detailreich und wie die Ermittlungen halt einfach waren. Und das war natürlich super für mich als Vorlage.
Naja, sicher.
Okay. Genau, also ist alles so bestätigt. Man muss nur dazu sagen, er spielte ja im Jahr 1987 und zu dem Zeitpunkt waren diese DNA-Analysen noch nicht verfügbar. Mhm. Also das ist noch ein wichtiger Punkt, weil sonst hätte man wahrscheinlich schon auch wissenschaftliche, unter Anführungszeichen, Anhaltspunkte gehabt. Aber das Medium war deshalb auch so eine große Hilfe, weil eben zu dem Zeitpunkt keine DNA-Spuren analysiert werden haben können. Gut, also es gab einfach auch zu wenige Beweise. Die Polizei hat eben als Hauptverdächtigen den Lebensgefährten, Tommy. Genau, der Name ist auch nicht, also zu den Namen, es sind alle Namen richtig, Nancy Webber heißt so, Peggy Globe heißt so, der Detective Lang heißt eigentlich Detective Heater und der Lebensgefährte wird eigentlich nicht beim Namen genannt.
Also dann nennen wir Tommy.
Na, Tom war irgendwie so, das ist mir so, ja, ist mir so in den Sinn gekommen, so amerikanisch, das passt.
As long as he's the good guy.
Genau, eben. Deswegen habe ich mir auch gedacht, das passt schon. Und der John Rhys, der Mörder, der hat auch genauso geheißen. Mhm. Und wie in der Geschichte erwähnt, hat die Nancy Webber zuvor schon mal mit der Polizei gearbeitet, und zwar vor 5 Jahren. Und deswegen war die Polizei ihr gegenüber halt auch sehr offen, eben wie sie, also die Beziehung zwischen den Detectives, zwischen dem Detective und ihr war tatsächlich gut, weil die eben dieses ganze ich glaube nicht an dich und so schon hinter sich hatten, weil sie bei dem Fall vor 5 Jahren auch wesentlich dazu beigetragen hat, dass der gelöst worden ist. Dann hatte Nancy von Anfang an das Gefühl, dass der Tom eben der Lebensgefährte das nicht ist. Und auch wie sie den Raum betreten hat, dieses Haus des Mörders, hat sie auch so gespürt, also sie hat gewusst, dass der Mörder noch hier drin lebt und vermutlich über ihr. Also das waren alles Gefühle, die sie hatte, gleich beim Reingehen, betreten. Gleich beim Betreten, genau. Sie beschrieb den Tathergang eben, wie auch in meiner Geschichte, wirklich sehr, sehr detailreich. Auch mit dieser Narbe auf der Wange, mit diesem Western-Gürtel. Und tatsächlich sind die aber erst später entdeckt worden. Also auch das stimmt, dass die Polizei am Anfang das nicht wirklich wahrgenommen hat. Und auch diese ganzen Diskrepanzen waren eben so, dass die Tatzeit sozusagen von der Nancy Webber nicht mit dem zusammengepasst hat, was die Autopsie beim ersten Mal ergeben hat. Jedoch, wie dann die Peggy und sie gemeinsam die zweite Autopsie angefordert haben, wurde dann eben alles, was die Nancy Webber eigentlich gesagt hat, bestätigt. Und das ist nämlich jetzt eigentlich dieser Knackpunkt auch. Das hat nämlich dann auch diesen Lügendetektor-Test, der ebenfalls so stattgefunden hat und auch mit diesem Jerry Lux, das ist auch der richtige Name.
Naja, beeinflusst natürlich, weil die Fragen werden ja so gestellt haben.
Genau, weil alle Fragen praktisch auf diesen falschen zeitlichen Ablauf.
Wo waren sie um 23 Uhr?
Genau, richtig. Okay. Und deswegen hat er auch nie gelogen und drum war auch der Lügendetektor-Test sozusagen richtig oder positiv, weil das eben alles ein komplett falscher Ablauf war.
Und die Mordwaffe wurde dann auch tatsächlich gefunden. Also sie konnte den Ort dann so genau beschreiben, den Sümpfen. Sie hat das aufgezeichnet in Wirklichkeit. Also der Detective Lang war da nicht involviert in dieses Ritual, das stimmt nicht. Aber sie selber konnte das irgendwie so gut zeichnen, wo dieser Ort ist, dass die Polizei erkannte, um welches Gebiet es sich handelt. Und dann dort die Mordwaffe entdeckt haben mit Blutspuren.
Wack.
Allerdings waren das nicht die Blutspuren von Elizabeth Cornish, interessanterweise.
Also,
das ist ein Punkt, der sehr interessant ist. Und sie hat ja dann auch erkannt, die Nancy Webber, dass er ein Serienmörder ist. Und auch das hat sich dann als wahr herausgestellt. Weil sie haben ihn dann natürlich vorgeladen und haben dann mit Verhörtechnik, eben weil DNA-Analysen und so gab es ja noch nicht. Und sie wussten jetzt mehr und haben dann Nancy Webber da jetzt, sage ich einmal, völlig vertraut und ihre Informationen und auch wie sie die Tatwaffe hatten. Ich meine, das spricht dann eh für sich. Und er ist dann eben zusammengebrochen, unter Anführungszeichen, und hat dann auch alles zugegeben und eben gesagt, dass sie nicht die erste war, die Elizabeth Cornish, sondern mehrere. So sind die dem überhaupt auf die Spur gekommen, obwohl sie so eigentlich keine konkreten Beweise
hatten. Ja, ziemlich daneben gelegen sind eigentlich.
Genau, obwohl eben die Beweise waren schon da, aber haben halt irgendwie eine falsche Sprache gesprochen. John Reese hat auch wirklich im Obergeschoss gewohnt. Es hat sich dann alles bestätigt, wie gesagt. Das Verhör wurde auch auf Video aufgezeichnet und deswegen ist es halt so aussagekräftig, weil er dort alles gestanden hat. In dem Interview sagt die Peggy Globe, also die Schwester, dass sie nie ein Medium in Anspruch genommen hat oder auch nicht mit dem in Berührung gekommen ist, mit dem Paranormalen, und dass sie es auch danach zum Glück nie wieder gebraucht hat und ebenfalls am Anfang äußerst skeptisch war, aber dann halt natürlich nicht mehr, wie die Nancy da so konkret geworden ist. Mhm. Und was ja auch wirklich ein interessanter Punkt ist, sie wusste ja nichts über den Fall, wie sie hingekommen ist. Und da den Tathergang so zu rekonstruieren, ist schon creepy. Mhm. Also, ja.
Wo hast du das Interview gefunden? Also haben das irgendwie Medien aufgenommen?
Genau. Das war irgendein Channel irgendwas Interview von New Jersey halt damals. Und davon gibt es eben ein Transkript.
Mhm. Und es wurde ist eben. Hat es mehrere Quellen dazu gegeben? Oder ich meine, das ist ja schon. Also, wenn das so passiert ist, und das glaube ich jetzt einfach einmal, da müssen sie doch da viele Medien draufgestürzt haben, oder?
Ja, genau. Also es gibt ganz viele Einträge, wenige, die sehr detailreich sind, so wie dieses Transkript, weil das ist ja ein direktes Interview mit den beiden. Mhm. Ja, aber tatsächlich ist es in den Medien ziemlich breit getreten worden. Es gibt viele Artikel dazu, die halt jetzt nicht so detailreich, wie gesagt, drauf eingehen, aber die diese Grund-Story-Medium-Löst-Fall drauf eingehen, genau.
Und weiß man was mit ihr, also hat die das dann noch länger gemacht, diese Beratung?
Die Nancy Webber ist relativ bekannt auch weiterhin, die lebt noch und ist auch noch bekannt als Medium und hat auch eine Zeit lang eben, ist die auch in so einer Doku-Reihe gewesen, wo sie eben verfolgt haben und zu den verschiedensten Fällen, also das ist ja nicht die einzige.
Das klingt wieder Plot für eine Netflix-Serie.
Ja, voll, voll.
Gibt es da nicht auch schon irgendwie The Mentalist oder so?
Ja, aber der ist nicht übersinnlich, sondern der tut so Cold Reading, was die da in den Gesichtern abliest.
Okay. Ja. Aber es wäre die Netflix-Serie.
Voll, ist schon arg.
Weiß man von ihr mehr?
Sie hat eine Website und sie gibt auch so Workshops und so. Aber so wirklich, sie ist halt jetzt eine, ich weiß nicht, in welchem Alter sie jetzt genau ist, aber eine ältere Frau halt. Ich glaube, sie ist jetzt auch nicht mehr so jung. Ja klar, weil sie war in den 80ern, 40.
Ja, das heißt jetzt 80.
Ja, genau. Also, aber ja, sie hat noch eine Website und sie bietet auch so Seminare und so an. Also, ja.
Arg. Wohnt sie eigentlich nur in New Jersey?
Ja, also sie wohnt mit ihrem Ehemann, jetzt wollte ich Husband sagen.
Mit ihrem Husband, ich denke ja nur mehr auf Englisch.
Genau, also sie wohnt mit ihrem Ehemann in New Jersey. Und was halt jetzt noch ein bisschen erfunden war bei der Geschichte, vielleicht noch wichtig zu erwähnen, sie benutzt keinen Obsidianspiegel. Also das habe ich ja, nur damit wir noch einmal dieses Thema Obsidianspiegel sozusagen abrunden, habe ich das mit reingebracht. Und weil es tatsächlich ja eine, also so wie sie das, wie ich es beschrieben habe, benutzen viele so Medien und Spiritisten wirklich diesen Spiegel.
Und was war ihr Instrument?
Das kommt leider nie raus. Ich glaube, sie fühlt einfach oder sieht von sich aus, also ich glaube, sie hat da keine Methode, zumindest konnte ich nichts finden, die auf ihre genaue Methodik eingeht. Aber tatsächlich gibt es eben Seminare, wo sie angeblich ihre Methodik ein bisschen näher bringt und wo man seine eigenen hellsichtigen Fähigkeiten, wenn man sie besitzt, anscheinend verbessern kann.
Ist der Detective irgendwann mal interviewt worden dazu?
Der Detective Lang, er heißt ja eigentlich Detective Heater.
Peter.
Genau. Der wird zwar in dem Transkript eben oft erwähnt und sie sind auch Freunde und so, aber ich konnte jetzt nichts finden, wo er ein Statement dazu abgegeben hat. Und atmosphärische Beschreibungen waren natürlich wie immer auch dabei.
Ja, ist egal.
Ja, und der Dämon zum Schluss, das ist auch eigentlich um mehr die Theresa, die Geschichte, weil die irgendwie zusammenhängen, im Spiegel abzurunden. Das was ist so auch nicht passiert. Durchaus ist passiert, dass sie dieses Gefühl oder diese Vision hatte, dass der John Reese ein Serienmörder und eine sehr, sehr dunkle Person ist.
Mhm. Ja, weil es also jetzt so aus ihrer Perspektive gesehen auch scheiße ist, wenn du das so eins zu eins siehst und spürst und fühlst und aber merkst, okay, die sind da gerade auf der völlig falschen Spur und der ist vor allem noch da. Also die war in der Sekunde, wo sie das erlebt hat, irgendwie nur gefühlt 2-3 Meter über ihr.
Das stimmt. Eben, das war ja auch dieses ganz Krasse, dass der ja auf freien Fuß war und,
ja.
Und so viele anfängliche Beweise dagegen gesprochen haben, wie dieser bestandene Lügendetektortest, dass die Tatzeit nicht gestimmt hat und so weiter. Aber auch dieser Erdgeruch, ich meine, das kommt beim Transkript nicht raus. Dass
diese Gärtnerei.
Dieser Landarbeiter, das habe ich aus einem anderen Artikel. Aber wenn das so war, dann war das auch ein Punkt anscheinend, der sie dann so überzeugt hat. Eben, also wo sie einfach keinen Zweifel mehr hatte, dass sie da wirklich auf der richtigen Spur ist und sie einfach irgendwie eben dann sich gedacht hat, okay, es muss irgendwas mit der Autopsie nicht stimmen. Mhm. Wir brauchen eine zweite Autopsie, weil sie glaubt nicht, dass die Tatzeit einfach um 11 Uhr war.
Mhm.
Weil sie hat das relativ deutlich anscheinend gesehen mit 2.45 Uhr eben oder so.
Ja, genau. Wieso hat ihr Wecker überhaupt geläutet?
Nein, der Wecker hat nicht geläutet, sie ist aufgewacht von dem Geräusch von der Tür.
Ach so, okay, stimmt.
Und sie hat auf die Uhr geschaut und hat gesehen, es war 2.45 Uhr.
Ja, ja, sind wir falsch in
Erinnerung. Genau, und dann hat sie gesagt, der Tom kommt ja erst am Abend und nicht so früh, also wer ist das?
Ja.
Aber in dem Fall wirklich viele, viele einzelne Punkte, die zur Identifizierung beigetragen haben.
Org. Es muss auch, also wenn ich mir jetzt die Rolle von diesem Detective Heater vorstelle, auch tricky, da sein Detective-Kolleginnen und Kollegen zu verklicken, dass er da mit einem Medium arbeitet.
Ja, ich glaube, das Gute ist, unter Anführungszeichen, wie anfangs in der Geschichte auch erwähnt, dass sie das schon hinter sich hatten. Weil ich denke, das hat die Nancy auch irgendwie immer öfters in Artikeln und so beschrieben, natürlich, am Anfang glaubt dir kein Mensch. Und das war eben ein sehr, sehr spezieller Fall, was möglicherweise damit zu tun hat, dass sie sich eben sehr ähnlich waren, das Opfer und die Nancy Weber selber. Weil auch die Nancy Weber hat als Krankenschwester angefangen. Also sie hat ursprünglich als Krankenschwester gearbeitet und sie waren ungefähr im selben Alter. Mhm. Und also ich glaube deswegen, wie sie sagt, hat sie da eine sehr besondere Verbindung, weil natürlich ist es nicht immer so, dass sie zu einem Fall geht und so bam, bam, bam.
Genau, das wäre ja ziemlich arg.
Genau, also das ist schon ein besonderer Fall für sie gewesen, weil sie das so deutlich bekommen hat. Mhm. Wo ich mir denke, möglicherweise genau deshalb, weil eben die Beweise eine andere Sprache gesprochen haben, damit sie sich sicher fühlt, hat sie extra tiefe Einblicke bekommen.
Ja, und ist ja augenscheinlich auch Risiko eingegangen.
Absolut. Und auch die Peggy davon, also auch die Schwester davon zu überzeugen, das ist schon...
Woher hat sie die Nummer von der gehabt?
Interessanterweise, das wird sogar thematisiert, ich glaube von einer Freundin von der Peggy, der ihre Haushälterin wiederum hat irgendwie was mit dieser Nancy Weber zu tun gehabt und die hat das mitbekommen und auch die Peggy hat einfach nie geglaubt, dass der Lebensgefährte von der Elisabeth das war. Und aber wie gesagt, es gab keine Beweise und die Polizei hat halt, weil es halt oft so ist, dass im nahen Umfeld der Mörder ist.
Ja, klar, der Lebensgefährte ist ganz oft.
Genau, also und die wusste sich dann ab dem Zeitpunkt nicht zu helfen und hat sich halt gedacht, naja, schaden kann es ja nicht, wenn die wirklich so gut ist und hat dann auch über sie recherchiert und gesehen, dass sie auch schon bei anderen Fällen mit der Polizei gearbeitet hat.
So sind die dann zusammengekommen.
Genau, und so sind die dann zusammengekommen. Und interessant ist auch, in dem Interview wird aber kurz beschrieben, wie das so ist, als Medium aufzuwachsen. Also die Kindheit von der Nancy Weber wird da ein bisschen beleuchtet am Anfang. Und sie sagt, am Anfang hat sie sich überhaupt nichts gedacht. Also für sie war das ganz normal.
Ja, für sie ist wahrscheinlich immer Normalität gewesen.
Genau, bis sie erkannt haben, dass nicht jeder irgendwie Dinge sieht und vorahnen kann. Weil irgendwie hat sie gesagt, als Kind schon ist sie mal zu ihrer Tante, glaube ich, gerannt und hat auf den Bauch gegriffen und eben so gesagt, ah, da kommt praktisch ein Kind oder so oder da ist was drinnen oder so. Und da wusste sie selber noch nicht, dass sie schwanger ist.
Mhm.
Also solche Geschichten. Und eben dann hat sie als Krankenschwester angefangen zu arbeiten und dort war sie halt eine äußerst willkommene Hilfe, weil sie Diagnosen so gut stellen konnte.
Ah, okay.
Warum? Weil sie das eben gesehen hat.
Ah.
Und sie hat einige Leben anscheinend da im Krankenhaus auch gerettet. Also auch dieser Arzt hat das irgendwie oder ihre Karriere ist dahingehend bestätigt, dass sie einfach viele Diagnosen ohne Labortests und so richtig deuten konnte.
Wahnsinn. Ja, das ist schon eine wilde Geschichte.
Ja, vor allem, die hat eine extrem starke Gabe offensichtlich.
Mhm.
Also, und ich denke mal auch, wenn die Polizei damit
arbeitet
und das nicht nur einmal, sondern einfach über ein paar mehrere Fälle.
Ja, gut, ich meine, das haben wir jetzt hier schon ein paar Mal gehabt, eben die Tatsache, dass offizielle Stellen beziehungsweise offizielle Institutionen, Hashtag Pentagon, irgendwie Geld in die Hand nehmen oder halt mit Menschen zusammenarbeiten, die offensichtlich über irgendeine übernatürliche Gabe verfügen.
Also
es gibt eben natürlich dann schon einerseits natürlich einen gewissen Wow.
Einen gewissen Wahrheitsstempel. Auf der anderen Seite macht es natürlich, bietet es viel Fantasie.
Absolut. Und halt auch, was glaube ich in dieser ganzen Branche einfach immer, und das haben wir auch schon mal besprochen, das Problem ist, es gibt halt so viele, die das ausnützen und so tun.
Ja, als ja, ob. Genau,
klar. Und das zerstört halt die, die es wirklich, so wie in jeder Profession, macht das den Markt kaputt.
Ja, voll.
Influencer-Marketing. Also, tatsächlich habe ich genau daran gedacht. Also das ist auch ganz klar, dass sie damit zu kämpfen hat und hatte. Ja.
Wilde Geschichte, weil es halt so, es klingt jetzt so deppert, aber so real ist.
Absolut, ja.
Also weil es halt wirklich an ganz, ganz echte Auswirkung in der Realität gehabt hat.
Und voll. Weil es wäre alles anders gekommen in Wahrheit, wenn sie da nicht dazu gekommen
wäre. Naja, Serienmörder hätte weitermachen können und der Unschuldige wäre im Gefängnis gelandet.
Genau, so ist es.
Der nur dazu Tommy geheißen hat.
Das wissen wir nicht, das habe ich, wie gesagt, erfunden.
Der hat fix Tommy
geheißen. Übrigens, wenn ihr euch fragt, warum habe ich Detective Heater zu Detective Lang gemacht, das war beim Lesen immer so komisch. Detective Heater. Und irgendwie hat es dann auch so.
Aber es klingt überhaupt nicht so komisch.
Findest, ich weiß ja nicht, aber irgendwie Heat. Und das hat dann irgendwie in meiner Stimme so sexuell aufgeladen.
Aber es gibt so Wörter, die kann man nicht aussprechen, weil es komisch klingen für einen selber. Ich kann zum Beispiel das Wort Korken nicht sagen, ohne das.
Korken. Ja,
das stimmt. Korken. Das ist so ein dummes Korken. Oder das dumme Wort. Hat sie nicht gesagt, sie hat das. Vielleicht bilde ich mir das jetzt aber nur ein. Hat sie nicht gesagt, dass sie die Erde gerochen hat?
Genau. Also sie hat.
Das ist für mich jetzt zumindest neu aus den Dingen, die wir bis jetzt gehört haben, dass man auch mehrere Sinne einsetzen kann praktisch.
Also auch das weiß ich nicht genau. Das wird nur angedeutet, dass sie auf jeden Fall nachvollziehen konnte, dass es jemand war, der irgendwie in der Landarbeit oder Gartenarbeit. Okay,
vielleicht hat
sie
es auch nur gesehen.
Genau, also vielleicht hat sie es gesehen. Dass so detailliert ist es dann auch nicht leider. Ja.
Weil das finde ich auch eine spannende Frage, welche Sinne sind einsetzbar. Mhm.
Und ich glaube, dass das auch variiert. Ja. Also, ja. Aber wie gesagt, der Obsidian-Spiegel, auch wenn er hier jetzt bei der Nancy Webber im echten Fall nicht dabei war, wird er aber so verwendet. Also der ist schon für Spiritisten und Spiritistinnen, die jetzt nicht so begabt oder das noch nicht so ausgeprägt haben, einfach eine extrem gute Hilfe.
Aber das heißt, mit diesem Spiegel kann ich nicht nur sehen, so aller kleiner Fernseher, sondern ich kann auch eintreten.
Unterschiedlich. Also genau.
Aber es gibt die Option.
Also manche sagen, dass es so ist, dass sie da reingezogen werden, ja. Mhm. Genau, dass die dann wirklich diese Erinnerungen erleben oder die Vergangenheit wirklich
sehen.
Ja, genau. Und das hat sie schon auch gesagt in der NC. Also so cool sich das oft anhört, ist es aber nicht. Also sie hat gesagt, sie hat sich nicht selten gewünscht, dass sie das nicht kann.
Ja, vor allem wenn du nicht nur Zuschauerin bist, sondern halt einfach auch zum Beispiel mitfühlst.
Ja.
Dann wird es halt schwierig.
Und so wie ich es rausgelesen habe, ihre Antenne, sage ich jetzt einmal, glaube ich, nimmt sehr viel Gefühle wahr, die da
abschließen.
Voll. Was dieser große Punkt war, das hätte ja auch trotzdem komplett nach hinten losgehen können, weil eben de facto hatte man ja keine Beweise.
Ja, voll,
also hätte der das Geständnis nicht gegeben, wäre man vermutlich nie drauf gekommen.
Ja.
Weil das,
ja, und sie ist auch ein Risiko eingegangen.
Genau, und das Blut hat ja auch nicht übereingestimmt, trotz allem. Was ein interessanter Punkt ist, aber was halt natürlich logisch ist, weil er Serienmörder war, war das vermutlich von irgendeinem Opfer, das man gar nicht kannte zu dem Zeitpunkt.
Ja, wer weiß, wie viel Hämmer der da schon reinballert hat.
So ist es.
Also es kann ja durchaus sein, dass sie einen anderen gefunden haben und den nicht.
Genau.
Möglich.
Und was ich auch irgendwie extrem spannend fand, weil wir hatten ja bei der letzten Folge irgendwie auch dieses Sumpfthema.
Mhm.
Und auch hier ist es wieder irgendwie, im Sumpf passieren einfach...
Im Sumpf passieren komische Dinge, ja. Also geht es niemals in einen Sumpf.
Ja, aber ich finde den Sumpf extrem faszinierend, ich persönlich. Es ist eine coole Flora und Fauna und ich finde es schon anziehend.
Ja, war halt auch extrem tödlich. Also ich weiß auch nicht, warum, aber ich habe halt irgendwie, wenn ich an Sumpf denke, habe ich instant so... Untergeh-Treibsand-Bild im Kopf, was, glaube ich, völliger Blödsinn ist. Aber wenn man selber irgendwie, also ich habe schon ein paar so Erinnerungen, wo man halt irgendwie so als Kind irgendwie so in so sumpfigen Gräsern irgendwie herumkupft ist, wenn man irgendwo wandern war oder so. Und es ist schon mühsam, wenn du da drinnen stecken bleibst. Ich habe ein paar so Gummistiefel-Erinnerungen, dass ich irgendwie in Gummistiefeln irgendwie so total stecken geblieben bin und Mama, Papa mich dann rausholen haben müssen. Sümpfe sind, glaube ich, ja, die haben was. Ich sehe auch so Nebelschwaden vor mir gerade.
Voll.
Sümpfe haben schon was echt Mysteriöses, aber ich glaube auch, das ist wieder so ein aufgeladenes Bild, weil halt wahrscheinlich wirklich schon Leute in Sümpfen umkommen sind.
Ja, und einfach der Sumpf ein guter Ort ist, eben um Dinge irgendwie zu verstecken.
Ja, weil kein Mensch hingeht.
Genau. Also ich glaube, das ist einfach eben ein Ort, wo viel abgeladen wird in jeder Hinsicht. Ja. Mhm. Tatsächlich, wenn ihr an Sumpf denkt, denke ich irgendwie immer, daher kommt auch ein bisschen in der Geschichte, dieses Bild mit den Opfern, an Herr der Ringe, wo diese ganzen Elfen in dem Toten. Ja. Also so irgendwie, das ist für mich so dieses Sinnbild des Sumpfes, wo diese konservierten Leichen da drinnen und zünden kleine Lichter an.
Voll, ich glaube, das ist eher was, was dieses Bild befeuert, dass sie halt konserviert wird. Also dieses, um jetzt, ich fasse es nicht, dass ich das sage, aber dieses Bild des Nicht-Gehen-Könnens. Also ich bleibe halt irgendwie gefühlt da drinnen.
Ja, ey. Und auch wirklich erhalten.
Ja, ja,
also genau. Die schauen ja trotzdem dir dann immer noch sehr ähnlich. Im Großen und Ganzen gegenüber sonstigen Verwesungserscheinungen bist du im Sumpf ja noch wirklich gut erhalten.
Voll.
Und das ist auch irgendwie
super grindig. Und, wie wir eben beim letzten Mal schon gesagt haben, einfach ur für Viecher, die gefühlt alle umbringen. Und sei es die Königsanaconda.
Ja, aber das ist eigentlich ein interessanter Punkt. Glaubst du, wenn du, kannst du dann trotzdem dem Tierfraß zum Opfer fallen? Wahrscheinlich schon.
Ja, wahrscheinlich schon. Keine Ahnung, ich weiß. Ich
bin oder neifen die dich dann immer an, wenn du so im Wasser und so.
Ich weiß nicht, du triggerst da gerade extreme Wissenslücken von mir.
Das müssen wir herausfinden.
Weißt du übrigens, wie viele Leute ich schon gefragt habe, ob sie wissen würden, ob es bei uns die Dinosaurier gegeben hat? Und ich habe wirklich sehr, sehr viele, sehr schlaue Menschen gefragt und keiner hat mir das beantworten können.
Aber wie wir nachrecherchiert haben, gab es ja.
Ja, voll. Von
Wien. Also tatsächlich, ja.
Voll, voll, voll. Aber ja, nein, wisst ihr die auch nicht. Aber ich glaube einfach, es ist einfach scheiße. Und naja, ist so. Keiner will dorthin und deswegen ist es wahrscheinlich ein extrem guter Platz, um irgendwelche Dinge zu verstecken. Aber nächste Frage, gibt es Sümpfe bei uns?
Mhm, ja. Gibt es tatsächlich, ja. Ich glaube, im Salzkammergut gibt es irgendwo so ein Sumpfgebiet.
Also richtig Sümpfe.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so, wie man es sich vorstellt, ist, ob das so ein Louisiana-Sumpf oder so, sage ich jetzt einmal, ist, weiß ich nicht.
Na,
aber es gibt schon so Sumpfgebiete hier auch, ja.
Sebi, du hast auf jeden Fall extrem coole Story gedroppt.
Gell? Die hat mir auch sehr gefallen.
Voll, wirklich. Ich glaube, mich holt es extrem ab wegen dem Realitätsbezug und weil du ein sehr, sehr schönes Bild gemalt hast. Also von Anfang bis Ende, man hat sich sehr, sehr gut abgeholt gefühlt. Ich kann mir die Charaktere extrem gut vorstellen. Ich sehe ja bei diesem Detective-Serie so einen beigen Trenchcoat. Ich kann mir sie
ganz gut klassisch vorstellen.
Mit so Dauerwelle und schicke Mund und aufgepolsterter Bluse. Sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür, Sebi.
Ja, gerne. Ja, ob sie gechickt hat, weiß ich gar nicht, aber es hat für mich so das Bild ergeben.
Ja, die hat fix geraucht. 100%.
Ja, eben, weil ich meine, wenn es wer weiß, ob sie dran stirbt, dann vermutlich
ja,
sie.
Ja, die hat 100%ig geraucht. Wobei, ich glaube, dass er auch geraucht hat. Ich glaube, in die Oststadt jeder geraucht.
Ja, wahrscheinlich sogar am Tatort.
Ja, na, 100%ig.
Also, ja.
Sebi, ich wünsche dir und euch da draußen ein wunderschönes, sonniges Wochenende und übergebe an dich das letzte Wort.
Vielen Dank, liebe Nachtschwärmer, auch an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, die Geschichte hat euch heute gefallen. War ja relativ wieder mal so True Crime trifft auf Paranormal Activity, so ähnlich. Fand ich eben sehr spannend, deswegen habe ich ihn mitgebracht. Und ich hoffe, ihr hattet ein schönes Hörvergnügen. Und wir freuen uns, wenn wir uns wiederhören. Und jetzt blasen wir die Chakrakerze aus und genießen noch ein bisschen die Sonne, würde ich sagen, oder Tommy?
So machen wir das. Pussis an euch.
Baba.